macht man sich in der Branche, um die es uns jetzt hier geht, mal ehrlich, woran das liegt. Und ich glaube, da muss man einfach feststellen, dass es ein paar Punkte gibt, die schon sich in den letzten Jahren, teilweise Jahrzehnten, auf eine bestimmte Art problematisch entwickelt haben. Die Arbeitsbedingungen in der Kultur- und Kreativwirtschaft sind nicht an jeder Stelle so gut, wie sie sich mittlerweile in anderen Branchen entwickelt haben. Und zu sagen, das löse ich jetzt durch besonders intrinsische Motivation, es trotzdem zu machen, ist halt nicht mehr plausibel. Ich glaube, das ist der härteste Punkt, über den wir momentan rüber müssen.
Da ist gewisserweise ein Vakuum, das man auch füllen könnte. Also wo, glaube ich, auch Organisationen, vielleicht sogar auch sagen, ein Feld insgesamt, das bereit ist, sich strukturell zu verändern, einen massiven Attraktivitätsgewinn schaffen könnte, wenn eben an ein paar dieser problematischen, neuralgischen Punkte angesetzt werden würde und man eben gute Antworten findet.
Herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von unserem Podcast Salon Froufrou des U-Instituts. Das ist heute eine Sonderaufnahme. Wir sind heute zu viert im Gespräch. Wir freuen uns, dass wir heute Dr. Carsten Broster nochmal bei uns begrüßen dürfen. Wir haben vor anderthalb Jahren schon mal miteinander gesprochen gehabt. Heute werden wir ihn sicherlich in einer Doppelrolle befragen wollen, nämlich als Senator der Behörde für Kultur und Medien der Stadt Hamburg, aber auch als Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Dann ist noch mit heute dabei Professor Dr. Martin Zierold, der Leiter des Instituts für Kultur- und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg ist. Seine inhaltlichen Schwerpunkte sind Cultural Leadership und digitale Transformation. Mit Martin arbeiten wir viel zusammen, auch im Rahmen des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes, wo er ein wissenschaftlicher Fellow ist. Herzlich willkommen an euch beide. Danke, dass ihr da seid. Des Weiteren ist heute mit dabei Christoph Backes. Christoph Backes ist unser Geschäftsführer im U-Institut und ich bin Katja Armbruckner und bin verantwortlich für die Kommunikation am Institut für die übergreifenden Projekte und bin heute die Gastgeberin. Also schön, dass wir diese Runde so zusammenbekommen haben. Das Thema, dem wir uns heute widmen möchten, ist das Thema Fachkräfte. Wir haben am 18.04. einen Kongress im Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes zu diesem Thema, Fachkräfte in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Wir haben dazu schon einige Gespräche geführt. Wir haben geschafft, Frau Nahles für diesen Kongress zu gewinnen, die gemeinsam ein Panel auch bespielen wird mit dem Beauftragten für die Kultur- und Kreativwirtschaft, Herrn Kellner. Und wir wollen diesen Kongress als Auftakt nehmen dafür, dass wir dieses Thema des Fachkräftemangels und des Nachwuchs und der Gewinnung neuer Fachkräfte auch ein bisschen aus der Perspektive der Kultur- und Kreativwirtschaft betrachten. Und wir freuen uns, heute in diesem Gespräch einen Vorabimpuls geben zu können mit zwei Experten der Kultur- und Kreativwirtschaft auch. Ihr beide trefft euch regelmäßig im Podcast von Martin und besprecht zweimal im Jahr so ein bisschen die Lage auch der Kultur und des Kultursektors und was da so passiert. Ihr breitet da ein sehr großes Feld auf. Ihr sprecht auch über Nachhaltigkeit, über die Rolle der Kultur, über die Rolle der Kunst und auch der Kreativwirtschaft. Und deswegen freuen wir uns, euch da heute eure Position zu erfahren, eure Meinung zu hören und eure Impulse vielleicht auch im Vorfeld zu hören zum Thema Fachkräfte in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ich würde jetzt gleich mal die erste Frage an Carsten stellen. In eurem letzten Gespräch, was Martin und du, was ihr hattet, habt ihr auch so ein bisschen über die politische Rolle der Kultur gesprochen. Und da hattest du gesagt, dass über die Thesen, die in der Kultur entstehen, auch die Möglichkeit besteht, Debatten zu beginnen. Und das mal bezogen auf die Fachkräftegewinnung und auf den Fachkräftemangel. Was sind eigentlich die Debatten, die du siehst, die losgetreten werden sollten, die wichtig sind, jetzt geführt zu werden?
Puh, also erstmal schön, dass ich dabei sein darf. Eine kleinere Frage konntet ihr zum Einstieg nicht finden. Ja, also das ist ich, ehrlicherweise, da waren Martin und ich, glaube ich, eher dabei unterwegs, sagen, dass es natürlich in der Kunst ästhetische Formen gibt, mit denen man gesellschaftliche Debatten nochmal anders zugänglich machen kann. Das Thema Fachkräfte betrifft die Kunst und die Kreativwirtschaft im Allgemeinen ja viel unmittelbarer, gerade selber in ihren Produktionsbedingungen. Das heißt, ich bin jetzt bei der Frage gar nicht so sehr dabei, wie kann ich das Fehlen von Fachkräften auf der Bühne thematisieren, da gibt es sicherlich auch Stücke für. Das wäre aber gerade gar nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, dass wir an vielen Stellen feststellen, dass uns Fachkräfte fehlen. Das ist ja gar keine spektakulär besondere Erkenntnis, weil das gerade ganz vielen Branchen so geht. Die Frage ist nur, macht man sich in der Branche, um die es uns jetzt hier geht, mal ehrlich, woran das liegt? Und ich glaube, da muss man einfach feststellen, dass es ein paar Punkte gibt, die schon sich in den letzten Jahren, teilweise Jahrzehnten, auf eine bestimmte Art problematisch entwickelt haben. Das eine ist sicherlich, dass die Arbeitsbedingungen in der Kulturwirtschaft und in Teilen in der Kreativwirtschaft andere sind als in geregelten 9-to-5-Beschäftigungsverhältnissen, auch teilweise notgedrungen andere sein müssen, weil die Beschäftigung nun mal anders stattfindet. Nicht umsonst heißt ein Teil dessen, worum wir uns hier kümmern, Nachtökonomie. Und wenn es Nachtökonomie heißt, dann heißt das schon mal, dass ich um 5 Uhr nachmittags meistens nicht mit der Arbeit fertig bin. Das geht nicht mit jedem Lebensmodell überein. Und wir stellen fest, dass viele Beschäftigte nicht mehr bereit sind zu sagen, ich gehe aber dann einfach jeden Kompromiss ein, weil mir das so wichtig ist, das trotzdem zu machen. Das ist ein Punkt, den wir haben. Mit dem wird man umgehen müssen, für den braucht man Ausgleichsmechanismen. Ein zweiter Punkt, der schwieriger ist, weil er, glaube ich, habituell tiefer drin hängt, aber andererseits leichter zu lösen ist, weil er nicht zwingend ist, hat was damit zu tun, dass diese alte These, du erkaufst dir Freiheit in dem, was du inhaltlich machst, dadurch, dass die Rahmenbedingungen deines Arbeitens prekärer sind als in anderen Branchen, ja, ein Deal ist, der nur scheinbar stimmt. So, und das ist aufgeflogen, um das mal so zu sagen. Und das setzt den einen oder anderen gerade erheblich unter Druck, dass das aufgeflogen ist und Beschäftigte jetzt kommen und sagen, so geht das nicht weiter, das wollen wir anders haben. Und meistens ja gar nicht die Beschäftigten, sondern die dann frei auf Auftragsbasis arbeiten. Dass man sich vorstellen kann, dass vor ein paar Jahren es üblich war, bei Ausstellungen den Künstlerinnen und Künstlern zu sagen, ja wieso, du kannst doch deine Bilder da ausstellen, damit kriegst du doch Bekanntheit und damit hast du mehr Möglichkeiten, dann die Bilder woanders zu verkaufen. Ist schon eine merkwürdige Vorstellung davon, wie man Arbeit entlohnt oder nicht. So, und so könnte ich mich jetzt durchziehen. Das ist das eine Thema. Die Arbeitsbedingungen in der Kultur- und Kreativwirtschaft sind nicht an jeder Stelle so gut, wie sie sich mittlerweile in anderen Branchen entwickelt haben. Und zu sagen, das löse ich jetzt durch besonders intrinsische Motivation, es trotzdem zu machen, ist halt nicht mehr plausibel. Ich glaube, das ist der härteste Punkt, über den wir momentan rüber müssen. Dann gibt es eine ganze Menge anderer. Aber wenn wir nicht anfangen, an dieser Stelle uns auch Gedanken darüber zu machen, wie organisiere ich Arbeit als gute Arbeit auch in der Kultur- und Kreativwirtschaft, werden wir Schwierigkeiten haben mit denjenigen, die potenziell Fachkräfte sind, die wir aber momentan nicht davon überzeugen können, weil sie woanders finden, dass sie bessere Bedingungen für ihre Arbeit bekommen und genauso viel Erfüllung. Das ist schon etwas, was ganz wesentlich eine Rolle spielt. Und dann ist das zweite große Feld neben der Frage Arbeitsbedingungen, aber dazu kann Martin sicherlich viel mehr sagen, was sind eigentlich die Qualifikationsniveaus, die ich von Fachkräften eigentlich brauche? Ich habe keinen geregelten Ausbildungsweg für die allermeisten Berufsbilder, die wir hier in unserem Feld haben, sondern die ergeben sich aus der Beschäftigung. Und weil sie sich ergeben, haben sie auch was damit zu tun, dann da tatsächlich, dass Leute Lust haben, was zu machen oder nicht. Aber die Lust darf ihnen dann auch nicht wieder verleitet werden. Da greifen dann die beiden Sachen wieder ineinander. Da haben wir ein Riesenfeld, wo wir, glaube ich, einen ganz schmalen Grat nur haben, wie es uns gelingen kann, Bedingungen zu verbessern, ohne so weit zu verriegeln, dass die Attraktivität der Jobs, um die es hier geht, wieder dann auf der anderen Seite verliert, weil wir meinen, wir pressen sie in das, wie heißt das so schön, das sozialversicherungspflichtige Normalerwerbsverhältnis. Das, glaube ich, funktioniert jetzt auch nicht an jeder Stelle in den Branchen, um die es jetzt uns hier geht. Aber was dazwischen neu zu schaffen, ist eine hochspannende Aufgabe, auf die weder unser Sozialstaat eingestellt ist, auf die viele Arbeitgeber gerade nicht eingestellt sind und ganz ehrlich, auf die auch einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer momentan nicht eingestellt sind. Deswegen bin ich euch total dankbar, dass ihr dieses Thema in diesem Jahr wirklich mal nach vorne stellt, weil es nicht nur darum geht zu sagen, wir brauchen mehr und wir brauchen eine Imagekampagne. Es geht um strukturelle Veränderungen.
Martin, willst du da gleich anschließen? Du bist ja schon angesprochen worden in Bezug auf den Nachwuchs und auf die Studierenden, die jetzt auf den Markt kommen.
Ja, also ich kann anschließen im Sinne von Zustimmung auch erstmal von mir. Schön, dass ich dabei sein darf. Und ich finde es eine ganz spannende Runde und auch wirklich ein sehr, sehr spannendes und sehr wichtiges Thema auch. Ich kann da jetzt sagen erstmal gar keinen grundsätzlich anderen Punkt noch dazufügen. Ich würde auch sagen, dass das Thema Arbeitsbedingungen tatsächlich eines ist, was uns zum Beispiel auch bei Studierenden massiv begegnet. Also auch die Frage mit dem Studiengang Kulturmanagement, den es ja an vielen Standorten inzwischen in Deutschland gibt, der sagen vor so gut 30 Jahren plus minus erstmals angeboten worden ist und dann ja schon auch einen Boom erfahren hat, hat klassischerweise für sagen geförderte Hochkulturinstitutionen ausgebildet. Wenn man sich da anguckt, was möchten eigentlich Studierende machen, die diesen Studiengang, der immer noch den gleichen Namen trägt an vielen Orten, dann hat sich das aber radikal verschoben. Tatsächlich so dieser Wunsch, das Beste, was mir passieren kann, ist in einer Führungsposition, in einem Theater, in einem Orchester, in einer anderen kulturnahen Organisation, auch staatlich oder NGO zu arbeiten. Das ist für viele Studierende gar nicht mehr das Ziel. Und das hat sehr viel damit zu tun, was Carsten beschrieben hat, dass tatsächlich so dieser die vermeintliche Attraktivität sich massiv entzaubert hat. Es ist allerdings auch nicht so, dass ich beobachte, dass es zum Beispiel einen ganz großen Drive in die Selbstständigkeit geben würde. Das wäre so eine andere Perspektive, dass man sagen kann, gut, die Organisationen sind einfach nicht mehr spannend, also gründen wir jetzt mannigfaltig unsere eigenen Dinge. Die Zeit, dass das attraktiv ist, scheint mir bei den Studierenden, wie ich es wahrnehme, auch nicht unbedingt zu sein. Und das hinterlässt, negativ gesagt, auch gewisserweise eine Lücke, weil tatsächlich ich auch oft zunächst mal wirklich eine Orientierungslosigkeit wahrnehme, also sagen einen diffusen Wunsch in diesem Ökosystem sich zu bewegen oder in diesem Feld sich zu bewegen, aber zugleich auch eine Frustration, eigentlich das Gefühl zu haben, es gibt aber nichts Konkretes, auf das ich mich, also jetzt wieder aus der Studierendenperspektive gesprochen, wenn ich das so wieder als Lehrender quasi über die Studierenden sagen und wiedergeben darf, es gibt nichts, wo die sich so richtig angesprochen fühlen, als das ist eine total attraktive Perspektive. Und das führt auch dazu, dass im Studium, anders als früher tatsächlich sagen, ein wesentlicher Teil des Studiums eigentlich nach wie vor eine Form von Suchen nach dem eigenen Weg und nach interessanten Perspektiven ist. Und man kann es ja aber auch positiv wenden und sagt, da ist gewisserweise ein Vakuum, das man auch füllen könnte. Also wo, glaube ich, auch Organisationen, vielleicht sogar auch sagen, ein Feld insgesamt, das bereit ist, sich strukturell zu verändern, einen massiven Attraktivitätsgewinn schaffen könnte, wenn eben an ein paar dieser problematischen, neuralgischen Punkte angesetzt werden würde und man eben gute Antworten findet.
Vielen Dank. Ich steck da mal mit zwei Punkten ein. Also Zustimmung auch von meiner Seite und erstmal ein Danke schön an euch, dass ihr dabei seid. Das eine ist tatsächlich das, was Carsten eben angesprochen hat, das Thema gute Arbeit nochmal zu definieren in der Kultur- und Kreativwirtschaft, ist Ende Februar in UK beim Policy Evidence Center for Creative Economies ein Working Paper rausgekommen, das nochmal 5 Prioritäten für gute Arbeit in der Kultur- und Kreativwirtschaft definiert und tatsächlich genau diese Dazwischenthemen, so wie ihr sie gerade besprochen habt, irgendwie identifiziert. Und das andere, was uns umtreibt und wir an dem Kongress vorstellen wollen und werden und ich euch gerne sozusagen reinholen will mal in sowas, ist eine Diskussion, die wir natürlich genauso aktuell und drängend gerade haben wie mit den Fachkräften, das Thema künstliche Intelligenz. Wir werden an dem Kongress ein Modellprojekt der Zürcher Kunsthochschule vorstellen, die als größte europäische Kunsthochschule mit einem Start-up gemeinsam eine kompetenzbasierte Skill-KI entwickelt hat. Das heißt, die Studierenden, egal was sie studiert haben, füttern diese KI mit den Kompetenzen, die sie in den unterschiedlichen Projekten oder Semestern erworben haben. Also ein Tänzer, der dann Improvisation gelernt hat, hat eine bestimmte Kompetenz gelernt, Unsicherheiten absorbieren und auszuhalten. Und diese KI guckt dann zum Beispiel, am Ende hast du nicht ein Diplom, sondern hast so eine Art KI-Avatar, der den gesamten Jobmarket durchscrollt und dann stellt man plötzlich fest, dass 70% der Kompetenzen, die eine Kunsthochschule ausbildet, nicht mehr im Kultursektor nachgefragt werden, sondern in anderen Sektoren. Und dann findet ein ganz anderes Matching plötzlich statt, also dass sozusagen aus anderen Arbeitssektoren Kultur entdeckt wird und umgekehrt, ne, sozusagen die Kultur mal in ihrer Relevanz wieder neu gesehen wird. Das ist auch eine kleine Palastrevolution tatsächlich, dass an Kunsthochschulen plötzlich sowas wie eine Kompetenzanwendungsorientierung entsteht, dadurch, dass nicht mehr der Lehrer das entscheidet, sondern ne, so eine Future-Skill-KI einem sozusagen hilft, andere Matching-Formate zu machen. Das ist so ein Thema, das wir gerne eben auch mit den Jobcentern besprechen wollen. so, weil diese Arbeitsmarktplattformen eben oft nur Rollen sind, die sie suchen, ne, und weniger sozusagen Kompetenzen sind. Und in meiner Fragestellung ist es so, dass eigentlich diese Frage, welche Kompetenzen brauchen wir denn für die Zukunft und wie bilden wir die denn ab? Eine ist, die ganz wesentlich natürlich irgendwie im Zusammenspiel von Hochschulen und Politik auch beantwortet werden sollte. Und daher so an euch beide die Frage, aber ihr seid ja so ein eingespieltes Duo, ne? Was sind die Zukunftskompetenzen, die ihr ganz dringend seht, sozusagen aus eurer Perspektive, die wir brauchen oder die gebraucht werden, um da einen Schritt weiterzukommen?
Vielleicht sage ich am Anfang nochmal zwei Sätze, weil ich finde das Beispiel mit der KI ganz spannend. Also zum einen will ich sagen, das bestätigt sich. Wir haben vor ein paar Jahren in Hamburg für den Bereich der Medienberufe eine ähnliche Studie gemacht, damals mit Deloitte und Xing, wo wir tatsächlich irgendwann auch, generischer Begriff, waren wir bei Media Workern, wo wir festgestellt haben, also wo es um Storytelling-Kompetenzen und dergleichen merken, wo wir festgestellt haben, die Nachfrage danach ist gar nicht mehr in den genuinen Wirtschaftssegmenten, in denen wir sie vermutet haben, sondern auch da tatsächlich ganz woanders, also im Commerce, wenn ich anfange, Stories um Produkte zu entwickeln und dergleichen mehr, auch gar nicht mal nur im Agenturbusiness, sondern wirklich auch in den Unternehmen selber mittlerweile. Also das Ähnliche, was du da auch bestätigst. Und das Zweite, es gibt ja schon seit Jahren immer mal wieder so Moden und man muss halt aufpassen, dass das auch nicht nur Moden sind, wenn dann irgendwie mal wieder irgendeine Unternehmensberatung sagt in einem Jahr, jetzt stellen wir mal nur Kunsthistoriker ein. Das hat Roland Berger ja irgendwann mal gemacht, dann war sie irgendwie, fanden sie hatten zu viele BWLer, dass sie dann irgendwie was anderes geholt haben und glaubten, da ich kenne ein paar meiner Freunde, gesagt, super, Geld verdienen ist gar nicht so schlecht. Nach einem Jahr waren sie da entnervt, alle wieder weg, weil sozusagen die Kultur des Ganzen sich dann doch nicht verändert hat. Da muss man, glaube ich, schon genau gucken. Und das Dritte, bei der KI muss man natürlich auch aufpassen. In den USA gibt es gerade eine Riesendebatte darüber, weil da wird ja im HR-Bereich KI schon viel stärker eingesetzt. Und die Unternehmen, die das machen, stellen fest, dass sie quasi ihre eigenen Vorurteile und Stereotypen durch die KI permanent reproduziert bekommen. Und im Prinzip all die Rassismen und Gender-Stereotype, die normalerweise einem fairen Anstellungsprozess sowieso schon entgegenstehen, durch die KI in unbestechlicher Art und Weise, weil sie einfach die Daten der letzten 50 Jahre Anstellungspraxis gefüttert bekommen hat, nochmal härter zurückgespielt bekommen. Aber ich bin mir sicher, das haben die Schweizer im Blick. Ja. Was ich total spannend daran finde, ist, auch wenn es für die Kultur- und Kreativwirtschaft natürlich schwierig ist, weil sie einen Teil ihres Fachkräftereservoirs verliert, dass wir, finde ich, eine extreme Verengung gesellschaftlich in den letzten Jahren gehabt haben hinsichtlich der Frage, und das vermute ich steckt auch hinter deiner Frage, welche Skills halten wir eigentlich für relevant? Und das fängt gar nicht mal zwischen sozusagen Kultur, Politik und Wissenschaft statt, sondern vorher schon in der Schule. Also diese unfassbare Fokussierung auf MINT-Bereiche, auf sozusagen, du musst Bio können, du musst Physik können, du musst Mathe können, aber sozusagen ein völliges Vernachlässigen an manchen Stellen schon in der gesellschaftlichen Debatte bildungspolitisch darüber, dass man vielleicht auch historische Zusammenhänge, dass man soziale Zusammenhänge, dass man psychologische Zusammenhänge, politische Zusammenhänge und natürlich auch künstlerische und ästhetische Zusammenhänge begreifen können muss und analysieren können muss, um in einer so komplizierten Wirklichkeit wie der unsrigen überhaupt noch handlungs- und entscheidungsfähig zu bleiben, macht mich als Kulturpolitiker ehrlicherweise fertig, weil wir sozusagen viel schmalspuriger ausbilden und ganze Kompetenzfelder brachliegen lassen, wo ich, auch wenn wir auf Uni-Ebene anfangen, teilweise schon viel zu spät sind. Also wenn ich mir die Tiefe angucke, in der man in der 10., 11. Klasse Bio-Unterricht machen muss und das vergleiche damit, dass die wahrscheinlich bis dahin den Unterschied zwischen Impressionismus und Expressionismus in der mitteleuropäischen Malerei noch nicht mal benennen können, weil sie es schlicht nie hatten, finde ich, ist da was gekippt. Und das ist gar nicht Thema der Bildungspolitik, sondern gesamtgesellschaftlich ein Fokus auf diese Themenfelder in den letzten Jahren. Und das zu drehen, halte ich für ganz essentiell, weil uns ganz häufig, das merken wir in allen unseren Bereichen momentan, viele der Krisen, in denen wir stecken, kommen daher, uns fehlt verdammt nochmal ganz oft schlicht die Fantasie, uns vorzustellen, dass es anders sein könnte, weil wir in so einer naturwissenschaftlichen Zweckrationalität hängen. Und dieses quer dazu liegende, spontan kreative, einen Prozess mal anders denken oder sozusagen andere Sinnbezüge herstellen, ganz häufig gar nicht abgelehnt werden muss, weil es gar nicht erst auftaucht. Und wenn wir das nicht verändern, werden wir irgendwie auf diesen Bahnen, auf denen wir uns sehr stoisch bewegen, weiter in die falsche Richtung rasen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass das gelingt, was du beschreibst, dass man solches Matching schafft. Mhm. Auch wenn ich mir schon vorstellen kann, dass wenn uns dann die Guten noch verloren gehen, dahin, wo besser gezahlt wird, dass das Thema des Fachkräftemangels in der Kultur- und Kreativwirtschaft, mit dem wir angefangen haben, nicht leichter zu lösen werden wird.
Es sei denn, wir holen mehr QuereinsteigerInnen rein von anderen Bereichen, von denen wir noch nicht wissen, dass sie für uns auch besonders geeignet wären. Das ist natürlich auch.
Das finde ich super.
Auch eine Idee, ne?
Könnte jetzt ein bisschen böse sagen, man kann ja dann die in der Kultur einstellen, die in den anderen Bereichen verdrängt worden sind von den so super qualifizierten kreativen AbsolventInnen der künstlerischen Hochschulen, aber das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber ich hatte ja auch bei diesem Portal gedacht, dass es tatsächlich ja eher für die Hochschulen attraktiv ist, also im Sinne von der Legitimationsperspektive her, als dass es jetzt ein hilfreicher Beitrag für das Thema Fachkräftemangel ist, aber das hat Carsten jetzt schon genau ausgeführt. Ich glaube, es sind zwei Sachen noch aus meiner Sicht interessant. Wenn wir diagnostizieren, dass die AbsolventInnen von künstlerischen Programmen, Bildungsprogrammen, vielleicht auch eher in einem weiten Sinne noch von kulturellen und kreativen Programmen, eben auch jenseits des im engeren Sinn kulturellen Feldes sehr qualifiziert sind und auch zunehmend nachgefragt werden, dann ist das ja zunächst mal eine ganz gute Nachricht, aber das ist ja eine ganz spannende Paradoxie verglichen damit, dass es eben in der Schulzeit, wie das Carsten beschrieben hat, eigentlich gar keine so starke Rolle spielt. Und ich finde es nochmal ganz spannend, das kann man auch so an der historischen Entwicklung wieder des Fachs Kulturmanagement sehr schön beschreiben, dass eigentlich am Anfang, wie besagt, vor ungefähr 30 Jahren gestartet ist mit bringt die harten Kompetenzen in die Kultur. Dieser ganze Chaos von irgendwelchen selbstgelernten Menschen, die da versuchen, Theater, Museen, Orchester zu managen, die müssen mal, sagen, rationale Modelle aus der BWL kennenlernen. Und das ist dann so auch der Fokus der ersten mindestens 10, 15 Jahre in dem Fach gewesen, bis man irgendwann festgestellt hat, dass es vielleicht dadurch auch so ein bisschen Überdecken von Stärken in dem Feld gibt, wenn man das jetzt alles versucht zu BWLisieren. Und das Interessante ist ja genau, dass wir eigentlich jetzt an einem Punkt sind, wo die Kompetenzen, die wir fast schon stereotyp klischeehaft dem kulturellen Feld zuschreiben, eigentlich in der BWL gerade nachgefordert werden. Also man eigentlich eine Kulturalisierung der Ökonomie beobachten kann und gar nicht mehr so sehr über die Managerialisierung der Kultur so viel sprechen muss, wie man das vielleicht vor 20 Jahren noch getan hat. Wenn du jetzt aber nach den Zukunftsskills fragst, dann finde ich nochmal ganz wichtig, diesen Kompetenzbegriff selbst auch ein bisschen mindestens zu erweitern und zu pluralisieren, wenn nicht vielleicht sogar auch nochmal zu fragen, ob das eigentlich immer so hilfreich ist, nur von Kompetenzen zu sprechen. Wir arbeiten in Hamburg an unserem Programm sehr gerne mit einem Modell der Chaos Pilots aus Dänemark, die so ein bisschen Bildungsreformer, auch Revoluzzer sind. Und die, wenn die Studiengangsentwicklungen beraten, sagen immer, sagt uns nicht nur die Kompetenzen, sondern die sprechen immer von Skills, Knowledge, Attitudes und Values. Skill und Knowledge ist sozusagen das, was above the line ist, so ein bisschen das Sichtbare, wenn man vom Eisberg oder welche Metapher man da auch immer möchte, sprechen möchte. Aber für die Frage von Handlungsfähigkeit unter Unsicherheit wissen wir eigentlich auch, dass Skills, die wir heute beibringen, unter Umständen morgen schon überhaupt nicht mehr die Skills sind, die gefragt sind. Und der Kompetenzbegriff, gerade auch wie er im Bildungswesen verwendet wird, ist oft einer, der sich sehr stark auf Skills in diesem Sinne leider reduziert. Und das ist natürlich auch ein Thema, was wieder auch mit der MINT-Perspektive zu tun hat, wo man eben auch sehr orientiert ist auf bestimmten Dingen, die man können muss. Ich glaube aber, dass wir die Herausforderungen, die uns bevorstehen, wenn wir nicht eigentlich sogar schon eine ganze Weile mittendrin sind und das so langsam erst realisieren, diese Frage von Attitudes und Values mindestens so wichtig ist. Ich spreche auf Deutsch da immer gerne von Haltung. Ich muss da mal aufpassen, dass das nicht so eine normativ-ideologischer Begriff ist. Ich glaube nicht, dass es um die eine Haltung geht, die irgendwie alle Menschen jetzt haben sollten, aber eine Klarheit einer eigenen Haltung, aus der heraus ich mich dann auch verhalten kann, auch unter Unsicherheit. Das wäre für mich schon auch ein ganz klassisches Bildungsziel und das kommt, glaube ich, in dieser Kompetenzdiskussion oft zu kurz, wenn es sozusagen um was für Qualifikationen müssen wir vermitteln gehen. Ich glaube, das ist wirklich so ein, man könnte da zu einem ganz altmodischen Bildungsbegriff zurückkommen und das setzt dann aber eigentlich auch wieder an bei einem Prozess, der eben nicht erst an der Hochschule beginnen sollte, sondern der tatsächlich sich sehr viel früher durchzieht. Und ich glaube, je vielfältiger die Erfahrungen sind, die Menschen machen, desto eher hilft es eben auch, also unterschiedliche Haltungen auszubilden. Und im besten Fall würde das ja heißen MINT und Musik, sage ich jetzt mal sozusagen. Es gibt ja ganz schön diese Diskussion in Großbritannien aus STEM, STEAM zu machen, also Science, Technology, Engineering, Mathematics, um das A von The Arts zu ergänzen. Ich glaube, das ist eigentlich ganz schlau, das nicht so sehr als ein Entweder-Oder auszuspielen, sondern viel stärker auch als ein Sowohl-als-auch zu verstehen.
Ist denn da die KI jetzt aber hilfreich? Oder also ne, was ich bei diesen Diskussionen immer wieder so erlebe, ist, dass über diese KI zu sprechen in diesem Kontext irgendwie unglaublich viel Fantasie dann plötzlich lostritt und die Leute so das Gefühl haben, ja, da ist ein Ansatz da, da kann man plötzlich irgendwie wieder anders mit umgehen. Aber am Ende reduziert sich die Diskussion im Kern dann doch darauf, dass wir irgendwo ja auch die Eigenschaften, die wir bisher nicht anerkennen, mehr ins Sichtbare bringen müssen. Wo setzen wir denn jetzt an? Oder habe ich das so eindeutig in die eine und die andere Richtung gelenkt?
Ja, ich weiß nicht. Also KI sagen ist momentan ja so ein aufmerksamkeitsökonomischer Trigger. Also irgendwie jemand sagt KI, alle sind sofort, habe ich das Gefühl, im Raum ein bisschen wacher und hören dir zu und danach kannst du reden, worüber du reden willst. Und vielleicht ist das auch so. Also ich fände es jetzt schwierig zu sagen, wir brauchen die KI, um das Problem zu lösen. Vielleicht hilft sie uns an der einen oder anderen Stelle, es besser zu lösen. Aber ich glaube, das ginge auch ohne KI. Wenn das mit KI geht, ist das fein, vielleicht geht es leichter, aber eigentlich kann KI momentan ja vor allen Dingen, das darf man ja nicht übersehen, sie kann ja eigentlich Muster entdecken besser, als wir Muster entdecken können. So, und das ist das, wo sie unter Umständen ein paar Sachen transparent macht und dann Vorschläge macht. Aber gerade in den Kreativberufen sehen wir ja auch, also gerade auch den Kreativberufen, die gerade neu entstehen durch die KI, sowas wie Prompt Artists und dergleichen mehr, dass ich ja auch einfach, also vor 2 Jahren wusste noch keiner von uns, was das eigentlich ist, und jetzt sehen wir schon Stellenanzeigen dazu von großen Kommunikationsagenturen, dass die Frage, welche Fragen stellen wir als Mensch denn dieser Vernetzungsmaschine, die eigentlich spannende Thematik ist. Und insofern bin ich bei dem Schweizer Modell eher interessiert daran, dass überhaupt jemand an der Uni auf die Idee kam, diese Frage mal zu stellen und der Technik diese Frage zu geben. Das ist eigentlich der Erkenntnisfortschritt. Dann hilft die Technik. Aber das Entscheidende war, dass jemand diese Frage hat. Und bei uns haben ganz viele diese Fragen immer noch nicht. Das muss man dazu sagen, sowohl bei der Auswahl des Studienfaches als auch bei der Frage, brauche ich eigentlich für jeden Job innerhalb des kulturellen Feldes tatsächlich einen akademischen Abschluss? Auch eine Frage, die man durchaus mal ketzerisch stellen darf. Sind wir nicht sowieso sozusagen in vielen Bereichen viel zu gläubig mittlerweile geworden, was eine Akademisierung von Berufsbildern angeht, die wir über eine duale Berufsausbildung früher auch ganz ordentlich vorbereitet haben, hinter der auch eine Freiheit stand. Also ich kenne auch viele Leute, die aus handwerklichen Tätigkeiten heraus sich in eine sozusagen kreative berufliche sozusagen Entwicklung herausgepackt haben. Etwas, was wir heutzutage kaum mehr für denkbar halten, was ich auch für eine komische Engführung halte an dieser Stelle. Insofern sehe ich die KI momentan als ein Hilfsmittel, und sozusagen als ein absolut spannendes Thema, mit dem wir uns aus vielerlei Gründen in der Kreativwirtschaft auseinandersetzen müssen. Aber vor allen Dingen finde ich sie als kreativwirtschaftliche Herausforderung immer da spannend, wenn ich überlege, wie nutze ich sie als ein weiteres Tool. Weil wenn ich sie nicht als Tool nutze, nutzt sie mich irgendwann als Tool. Die Sorge hätte ich dann am Ende des Tages schon. Insofern finde ich es schlauer, wenn wir vorher das Ding verstehen und auch rechtzeitig gucken, wo gegebenenfalls der Stecker ist.
Ja, ist ein wichtiger Hinweis und nochmal eine Ergänzung. Ich glaube, die Schweizer haben da sehr drauf geachtet, dass es nicht so biasmäßig ist. Und gerade wenn man an einer Kunsthochschule so eine Frage stellt und so eine Technologie einführt, kann man davon ausgehen, dass das mit großer Skepsis begleitet worden ist und kritischer Distanz. Und tatsächlich, wie Martin aber auch sagt, am Ende natürlich eine Legitimationsfragestellung ist, weil wenn man dann nachweisen kann, dass Kunst und Kultur tatsächlich eine gesellschaftliche Funktion hat, die man sonst immer nur behauptet hat, und plötzlich kriegt man sie sozusagen durch die Mustererkennung schwarz und weiß, ist das eine. Ich würde gerne nochmal diesen Punkt der Nicht-Akademisierungsberufe aufbringen. Das ist auch mit den Verbänden sehr häufig gekommen, dass wir vor allem da, wo wir nicht akademische Berufe in der Kultur- und Kreativwirtschaft haben, schon akut Fachkräftemangel haben und da eben nach neuen Wegen suchen müssen, Leute für unsere Felder zu attrahieren. Und das interessanteste Gespräch hatte ich in dem Zusammenhang mit dem Games-Verband, die jetzt eben sagen, wie kommen wir denn an die jungen Leute ran? Und wie können wir denn die jungen Leute für unsere Berufsbilder attrahieren, wo ich dann so denke, naja, also wenn jemand an die jungen Leute rankommt, dann doch die Games-Industrie. Ja, so. Und die müsste doch eigentlich über die jungen Leute, das klingt so, wenn ich über die jungen Leute rede, das ist furchtbar. Ja, aber also meine Kinder hören hoffentlich diesen Podcast nie. Ja, ich denke, in den Spielen, die gespielt haben, kriegen die ja ein Skillprofil, wo eine Mustererkennung wahrscheinlich denen mehr Kompetenzen zuschreiben würde durch das Spielen von digitalen Spielen, als das die Schule ihnen nachweisen kann. Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass wenn die bestimmte komplexe Fragestellungen in Spielen lösen oder Interaktionsmöglichkeiten im digitalen Austauschen haben, sie etwas an Kompetenzen erworben haben, wovon weder die Schule Ahnung hat, noch wir Ahnung haben und letztlich sozusagen eine Zukunftsarbeit aber profitieren könnte, wenn wir in der Lage wären zu wissen, was haben die denn gelernt, wenn sie 20.000 Stunden digitale Spiele gespielt haben. Ne? So viel, wie man braucht, um ein Instrument zu lernen. Das ist im Moment die Zahl, die für 90% der Jugendlichen, männlich wie weiblich, gilt, dass sie 20.000 Stunden bis zum 16. Lebensjahr digitale Spielekultur durchlaufen haben und wir wissen nicht, was sie gelernt haben. Das wäre schon interessant, da mal die Frage zu stellen, arbeitsmarkttechnisch, was heißt das denn? Also ist jemand, der Minecraft gespielt hat, ist das so eine Art Hauptschulabschluss? Ja, oder I don't know, ja, aber das wäre so eine Frage, die ich gerne auch zumindest mal stellen wollen würde, ob es darauf eine Antwort, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie das bei euch resoniert, ja. Martin, wie du dann an deiner Hochschule da noch das Diplom dann einordnest, irgendwie im Vorfeld.
Also ich finde auf jeden Fall also es gibt mindestens ja zwei Ebenen, die man ganz, ganz ernsthaft im Hochschulkontext nehmen kann. Das eine ist ein bisschen auch der Aspekte von Gamification, wobei man da wieder korrekterweise aufpassen muss, dass mit Gamification eigentlich sagen oft gemeint wird, Level und Bonuspunkte und so weiter. Und das ist nicht so sehr der Punkt, um den es, glaube ich, inzwischen gehen sollte, sondern es geht mehr so um, was kann man eigentlich aus Spielmechaniken lernen, auch für Lernprozesse. Mhm. Und ich glaube, dass da Hochschulen sehr, sehr viel lernen könnten. Und da könnte da dann durchaus aber auch dazugehören, zu überlegen, kann man nicht manche Dinge, die mühsam und tatsächlich auch ressourcenintensiv, zum Beispiel über projekthaftes Arbeiten in Studiengängen simuliert werden, tatsächlich auch über Dinge, die Studierende sowieso tun, zum Beispiel im Kontext von Computerspielen, durchaus auch ernst nehmen. Also so wie wir auch in Diskussionen an Hochschulen seit ein paar Jahrzehnten eigentlich haben, wie nehmen wir eigentlich auch Praxiserfahrung künftig ernster und erkennen die auch als eine Form von Qualifikation an, die beispielsweise auch Studienzugangsberechtigung bedeuten kann oder zum Teil auch sozusagen Anerkennung als Studienleistung bedeuten kann, wäre es durchaus interessant zu fragen, gibt es nicht auch Dinge, die vielleicht jetzt nicht im professionellen Kontext passieren, die aber trotzdem Kompetenzausweis sind. Das wäre so ein Element. Das andere, so die andere Frage, welche Kompetenzen kann man einfach ableiten, jetzt jenseits von Hochschule aus, zum Beispiel dem Nutzen von digitalen Technologien, zum Beispiel auch Spielen. Ich bin da voll bei dir. Ich glaube, dass das auch gar nicht so wahnsinnig neu ist, ehrlich gesagt. Also wenn ich gucke, wie in unserer Generation Fremdsprachenerwerb stattgefunden hat, dann hat das ganz viel mit MTV zu tun. So, das sind vielleicht andere Beispiele davon.
Es gibt ja Menschen auf Twitter, die immer Songs irgendwie sich hin und her schicken. Das ist mir auch schon aufgefallen.
Kann gar nicht sein.
Genau, dass Populärkultur in einem regelmäßig unterschätzten Maße Kompetenzerwerb auch bedeutet. Das ist, glaube ich, was die Culture Studies uns seit den 70ern eigentlich predigen, und es ist immer noch nicht so richtig in der Breite verstanden worden, habe ich auch das Gefühl. Es gibt ein ganz schönes Buch von Stephen Johnson, auch schon wieder 15 oder 20 Jahre alt, Everything That's Bad Is Good For You. Der genau versucht zu zeigen, wie eigentlich die Komplexität von Populärkultur immer weiter auch zunimmt, also auch die erzählerische Komplexität, aber auch eben zum Beispiel die Aufgabenkomplexität von Videospielen. Also da gibt es viele Argumente für deine These, würde ich sagen. Was ich die Herausforderung finde, ist, können wir eigentlich, ob jetzt einer KI oder uns selbst, benennen, was es ist, wonach wir suchen? Das ist ja die Herausforderung. Also, dass da irgendwie Kompetenzen gelernt werden, ist erstmal eine These, die ich für plausibel halte. Aber nach welchen Kompetenzen suchen wir eigentlich? So, was sind eigentlich nicht die Muster, die eine Maschine in den Spielen erkennen kann, sondern was sind die Muster, die in der Berufspraxis gebraucht werden? Und wie könnte eine KI oder wie könnten auch wir als Menschen besser beschreiben, was es eigentlich ist, was gebraucht ist? Und da würde ich zum Beispiel sagen, wenn man jetzt eine KI in Stellenausschreibungen speist, dann ist das, glaube ich, keine gute Quelle dafür herauszufinden, was tatsächlich gebraucht wird, weil wir wissen alle, wie Stellenausschreibungen gerade in unserem kulturellen Feld, auch im Hochschulfeld entstehen. Ich glaube, die sind denkbar schlecht darin zu benennen, was eigentlich das ist, worum es geht. Und das ist wahrscheinlich wirklich eine Frage. Ich glaube, da müsste mehr investiert werden. Damit meine ich jetzt tatsächlich ausdrücklich nicht unbedingt Geld, sondern da müsste mehr intellektuelle Power und Ressource investiert werden, sich überhaupt erstmal zu fragen, was sind eigentlich die Tätigkeiten? Was ist das eigentlich, was wir tun? Ich glaube auch, dass es ganz oft Verwechslungen gibt, in allen möglichen Feldern, so dieses Gefühl, wenn das und das nicht wäre, könnte ich das tun, was eigentlich mein Job ist. Und ganz häufig müsste man eigentlich erstmal klarkriegen, dass das, was man sich wegwünscht, um das zu machen, was vermeintlich eigentlich der Job ist, in den allermeisten Berufen einfach inzwischen, das ist genau der Job. Das betrifft gerade Führungsaufgaben. Und ich glaube sozusagen so dieses Beschreiben von den Anforderungen und Beschreiben von dem, was eben Positionen brauchen, da müsste man auf jeden Fall auch ansetzen, wenn man einen Schritt weiterkommen wollte.
Ich glaube, es kommt noch eins hinzu, allerdings, wenn ich das ergänzen darf, und da ist die Games-Branche auch ein schönes Beispiel für. Spreche ich überhaupt alle an, die ich potenziell ansprechen könnte? Also weil, du hast gerade richtig gesagt, sozusagen eigentlich jeder junge Mensch spielt in dem Ausmaß. Trotzdem ist die Games-Branche immer noch so unfassbar männlich, dass sie vor ein paar Jahren ja mal kurz den Impuls hatte, dass ihr auffiel, dass sie quasi die Hälfte ihres potenziellen Fachkräftereservoirs einfach mal liegen lässt, weil sie gar keine Ansprachemechanik für Frauen hat. Und das setzt sich durch alle Kulturbereiche und kreativwirtschaftlichen Bereiche durch, in unterschiedlichen sozusagen Abgrenzungsmechanismen. Aber die Art und Weise, wie wir häufig über Statusfragen, über Habitusfragen, über teilweise auch Klassismen in der Art und Weise, wie sich bestimmte Milieus operativ schließen, ganze Gruppen rauslassen, ist schon irre, wenn man gleichzeitig darüber klagt, dass man nicht genug Fachkräfte findet. Und das, also muss ich ja nochmal angucken, man kann jede x-beliebige Kulturinstitution dieses Landes nehmen, ist meine These, und kann sie vergleichen mit der sozusagen Belegschaft der Polizei in der gleichen Stadt. Und meine Wette ist, die Polizei ist diverser aufgestellt. Ja. Überall. So, und das zeigt einfach eine Engführung, weil man sich schlicht nicht darum kümmert, in bestimmte Milieus hineinzukommen, beziehungsweise teilweise es vielleicht fast sogar noch cool findet, dass man die Distinktionsbarrieren hochhält, um für bestimmte Akteure auch gar nicht attraktiv zu sein, weil irgendwie muss man ja auch was Besonderes sein. Und meine These ist, dass man mit der Haltung nicht lange durchhalten wird in der jetzigen Situation. Übrigens auch am Ende nicht mit Blick auf den qualitativen Output der Institutionen, um die es geht, weil die ja auch wiederum die Kompetenz entwickeln müssen, eine Gesellschaft in ihrer Vielfalt ansprechen zu können, insbesondere dann, wenn sie staatlich mitfinanziert sind. Also da liegt ein Riesenthema. Wie senke ich nicht die qualitativen Hürden, aber wie senke ich die Distinktionsbarrieren, um überhaupt alle ansprechen zu können? Und das, wenn man das schon mal schaffen würde, wäre einiges gewonnen.
Ist in dem Priority Report aus UK eine der Hauptprioritäten. Ne? Das ist genau das Thema, das da auch nochmal. Ist übrigens auch, und da mache ich jetzt sozusagen die Überleitung, weil wir auch so langsam zum Schluss kommen müssen, auch nochmal mit dem Thema Fronales und Jobcentern, die ja jetzt viel über Willkommenskultur spricht und sagt, wir müssen sozusagen eben auch lernen, an der Stelle besser zu werden. Und wir haben sozusagen eine der Schienen, die wir da weiterarbeiten, ist so eine Art Jobcenter der Zukunft. Also so als Modellprojekt mal, wie sähe eigentlich der perfekte Jobcenter der Zukunft aus unter der Beteiligung all der Aspekte, die ihr eben genannt habt. Ne? Also mit den richtigen Arbeitsbeschreibungen, mit dem richtigen Profil an Menschen, inklusiv, so, damit das Willkommenskultur nicht nur so eine Forderung ist, wir schreiben da jetzt einen Banner über die Tour und sagen herzlich willkommen, sondern dass dahinter wirklich herzlich willkommen ist. Und wenn wir so ein Jobcenter der Zukunft bauen würden, was wäre das, was ihr euch wünschen würdet, konkret an Fronales gesprochen, die ihr wahrscheinlich auch beide kennt, was wir ihr mitgeben sollten? Und sagen, wenn du das mit uns baust, achte auf das und das. Also nicht, was ihr schon genannt habt, sondern so auf so einer Konkretionsebene jetzt. Wer soll alles mitmachen? Wer sollte das nicht mitmachen?
Der letzte Teil deiner Frage war das erste, woran ich gedacht habe, weil ich schon noch an der Stelle sehr beim Anfang unseres Gesprächs auch bin, dass wir Strukturwandel brauchen, damit die Positionen attraktiver werden. Und das wird ja nicht dadurch besser, dass wir sagen, sie sind für sagen Menschen, die vielleicht hier schon leben, unattraktiv. Also ist dann irgendwie Zuwanderung die Lösung, dann sollen die unattraktiven Positionen machen. Das heißt, es braucht ja die Strukturveränderung in den Organisationen selbst. Und ich glaube, eine Optimierung der Vermittlungsinstanz hilft wenig, wenn nicht zugleich das andere getan wird. Und das Spannende wäre natürlich aber, das nicht als zwei Prozesse zu sehen, sondern als einen möglichen Prozess. Und dann ist natürlich die wichtigste Antwort, finde ich, auf deine Frage, wer soll mitmachen, dass es eben nicht nur um das Jobcenter der Zukunft geht, sondern es würde um ein kompetentes Jobcenter der Zukunft fürs kulturelle Feld gehen, dass das in Partnerschaft mit den KulturakteurInnen tut und den Kulturorganisationen tut. Und es müsste eigentlich so eine Art von, wie man so schön immer sagt, ko-kreativer oder partizipativer Prozess zwischen diesen beiden Seiten sein, eigentlich gleichzeitig die Attraktivität des Feldes zu steigern und die Zugänglichkeit für möglichst vielfältige Gruppen in dieses nun attraktiver werdende Feld sicherzustellen. Ich glaube, wenn man das zugleich hinkriegt, dann hat man tatsächlich auch so eine Art Multiplikationseffekt von diesen beiden Ansätzen. Wenn man aber nur das eine tut, also insbesondere an der Vermittlung ansetzt, während aber das Feld sich nicht verändert, dann würde ich ehrlicherweise sagen, ist es, glaube ich, ein bisschen ein Schritt, der wirkungslos bleiben wird.
Also ein Merch zwischen Bühnenverein und Jobcenter.
Also, da muss jetzt Carsten mal nehmen an der Stelle.
Ja, natürlich, also als Arbeitgeberverband, ne? Nein, also das fände ich interessant. Wobei die Arbeitgeberverbände sind ja sozusagen im Vorstand der Arbeitsagentur, das darf man ja nicht übersehen. Das ist ja nun schließlich ein gemeinsam vom Staat und von den Tarifpartnern getragenes Instrument, was man durchaus das ein oder andere Mal nochmal stärker in dieser korporatistischen Aufhängung auch belegen kann. Aber ich will ein paar andere Punkte nennen, die mir wichtig sind. Ich glaube, das eine ist, und da sind wir auf dem Weg, aber noch lange nicht am Ziel. Wenn ich mir angucke, was in den Arbeitsagenturen oder Jobcentern passiert, dann finde ich, hat ganz viel schon damit zu tun, und wie gesagt, da sind die viel besser geworden. Da kommen Menschen rein, die wahrscheinlich in der subjektiv in der Situation größten Krise ihrer jüngeren Vergangenheit stecken. Haben den Job verloren, manchmal nach langer Zeit, und eigentlich wäre der erste Schritt zu sagen, komm, wollen Sie mal einen Kaffee haben, wir reden. So, also eigentlich müssten, ne, also diese Form des sozusagen Willkommenskultur dann auch in der Art und Weise der Ansprache nicht nach diesem alten Tucholsky-Ding, ne, sozusagen das deutsche Ideal hinter einem Schalter stehen, die deutsche Wirklichkeit vor einem Schalter stehen, sozusagen, das ist dann so die alte Vorstellung, sondern dieses, komm, wir reden mal, was ist denn jetzt eigentlich das Nächste, was ansteht? Ich glaube, diese Form des, sozusagen, der Haltungsveränderung in der Art und Weise, wie Martin das vorhin angesprochen hat, spielt da, glaube ich, eine ganz große Rolle, einfach, dass man erstmal empathischer in der Situation ist. Das heißt natürlich trotzdem, dass man dann sich Gedanken darüber machen muss, wie hilft man. Und das Zweite mit Blick auf das, was uns in der Kultur- und Kreativwirtschaft, glaube ich, umtreibt, ist, natürlich ist die weit überwiegend dominante Vorstellung davon, wie Erwerbsarbeit organisiert ist, hat noch was zu tun mit diesen klassischen tarifvertraglich gebundenen oder nicht tarifvertraglich gebundenen, aber ich habe eine feste Arbeitszeit, ein festes Gehalt, festen Urlaub etc. Und das ist, das darf man auch nicht übersehen, für viele Menschen auch nach wie vor etwas sehr Erstrebenswertes. Und manchmal tun wir auch zu leicht in der Kultur so darüber hinweg, nach dem Muster, ja, ihr habt noch nicht verstanden, wie großartig das ist, selbstständig zu sein. Und sagen, manchmal ist da auch so ein bisschen so eine Wildwestromantik, die sich jetzt ja nicht zwingend in dem Leben, das man dann führt, widerspiegeln muss. Insofern, glaube ich, geht es auch darum, ein guter Schnittstellenakteur zwischen diesen unterschiedlichen Modellen von Organisation von Arbeit zu sein und gegebenenfalls auch die Drehtür, durch die man in die eine wie in die andere Richtung sich leichter bewegen kann. Weil das merkt man ja schon häufig, dass man das Gefühl hat, wenn man rausgeht aus der festen Beschäftigung und in ein sozusagen etwas freier organisiertes geht, dann ist das eine Entscheidung für immer. Und nicht eine Entscheidung für eine Phase in einem Leben, auf die dann auch wieder eine Festanstellung kommen kann und vice versa, sondern das ist, glaube ich, auch etwas, wo man im Jobcenter ganz anders sozusagen Anschlussfähigkeiten zwischen solchen unterschiedlichen Formen Beschäftigung zu gestalten innerhalb einer Berufsbiografie herstellen könnte. Das würde ich mir zumindest sehr wünschen, was auch dabei helfen würde, wenn wir nochmal ganz anders darauf gucken würden, wo wir auch echt noch Themen im Arbeitsrecht haben, wie organisiere ich eigentlich Arbeitszeitkonten über eine Berufsbiografie hinweg und dann gegebenenfalls, dann wird es halt richtig problematisch, über Zeiten freiberuflicher Tätigkeit hinweg, aber dass ich mit 20 bis 30 vielleicht mal zu viel gearbeitet habe, weil ich die Zeit hatte und es auch wollte, kann ja durchaus mir helfen, wenn ich in der Familiengründungsphase mit in den 30ern auf einmal weniger arbeiten muss und dann aber in den 50ern nochmal richtig Gas geben möchte, weil die Kids raus sind und ich nicht weiß, was ich machen soll. So, aber das kann ich momentan ja atmend gar nicht organisieren über eine gesamte Berufsbiografie, sondern damit hängt immer der jeweilige Arbeitgeber darum oder der jeweilige Auftraggeber. Ich glaube, das wäre auch ein Punkt. Und der letzte Punkt, wo wir noch viel zu tun haben, ist das, und das könnte Andrea Nahles, da wird es, glaube ich, aus ihr raussprudeln, weil sie das Konzept selber mal mitgeschrieben hat, dass man die Idee haben kann, ja aus der Arbeitslosigkeitsversicherung durchaus sowas wie eine Arbeitsversicherung zu machen. Also, dass die Instrumente, die ich in der Arbeitsmarktpolitik habe, nicht erst dann greifen, wenn die Havarie passiert ist und die Leute ihren Job verloren haben, sondern ich die Frage, welche, bleiben wir bei den Chaos Pilots, Skills, Knowledge, Attitudes und Values baue ich eigentlich auf, schon während einer Beschäftigung präventiv erfolgt, indem ich auch dort schon was annehmen kann, mich weiterqualifizieren kann, weiterbilden kann, überlegen kann, proaktiv, ich will was anderes machen, hilft mir dahin zu gehen, damit ich das Eintreten von Arbeitslosigkeit verhindere. Das heißt, da steckt eine Riesenchance drin, am Ende ein Akteur und ein Agent für die Flexibilität innerhalb gesicherter Beschäftigungsverhältnisse zu werden. Über die Arbeitsagentur. So, und da kann man hinkommen mit dem Ding. Da gibt es auch viele Leute, die darüber nachdenken. Und das ist allemal besser, als das Ding nur dahinzustellen, als das ist jetzt der Reparaturbetrieb, der Menschen irgendwie dahin triezen muss, wieder jegliche Form von Arbeit aufzunehmen. Deshalb ist jetzt mit dem Bürgergeld ja sowieso etwas schwieriger geworden, was auch gut so ist, dass man nicht mehr davon ausgeht, eigentlich wollen die Leute nicht arbeiten, sondern dass man mal Default-Modus, eigentlich wollen alle arbeiten. Sie finden nur nichts. Lass uns ihnen dabei helfen, das zu finden, womit sie sinnerfüllt und gerne ihre Zeit verbringen wollen. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe für die Arbeitsagentur und die Jobcenter in den kommenden Jahren.
Sie finden nichts und gleichzeitig aber auch selbst schon der Schritt davor, die Zugänge dazu müssen auch irgendwie gewährleistet sein, dass man, also ne, der Schritt noch, bevor man irgendwie den richtigen Job hat, ist ja schon derjenige, der irgendwie auch geebnet werden muss.
Wobei ich ja glaube, das wird in den nächsten Jahren sich brutal verändern, ganz ehrlich. Also ich vermute, in 5 bis 10 Jahren wird so mancher, oder das fängt ja jetzt schon an, aber dann wird es richtig hart werden, wird so mancher Arbeitgeber aufwachen und wird feststellen, was er alles tun muss, damit sich Arbeitskräfte dafür entscheiden, bei ihm oder bei ihr anzufangen. Also das wird dann, also ich, was meine Töchter und so angeht, glaube ich, sehen die sehr, können die sehr entspannt auf einen Arbeitsmarkt gucken, auf den ich in ihrem Alter noch viel sorgenvoller geguckt habe, wo pedel ich mich eigentlich ein, mit wem konkurriere ich. Das merkt man ja jetzt schon teilweise, dass man Bedingungen stellen kann. Also wenn wir am Theater hören, dass da Leute sich bewerben, die sagen, ich möchte aber nicht abends arbeiten, dann sehen wir schon, dass wir offensichtlich einen Arbeitsmarkt erreicht haben, in dem ich aus Arbeitnehmerperspektive so manches an Anforderungen schon mal erstmal artikulieren kann.
Das kippt gerade, ja, das ist so. Das
ja, genau.
Nehmen wir auch wahr. Ich glaube, von der Zeit her erstmal herzlichen Dank euch beiden für diese Inspirationen, die ihr uns mitgegeben haben. Das ist tatsächlich in der Kürze der Zeit so viel und so dicht, dass wir daraus wahrscheinlich ein ganzes Jahr Programm jetzt stricken können. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie es in diesem Jahr mit dem Programm weitergeht, auch bestimmt nochmal an der einen oder anderen Stelle einladen und hoffentlich auch in live sehen und hoffentlich auch den Jobcenter der Zukunft mit euch gemeinsam an der einen oder anderen Stelle bauen mit eurer Expertise. Hamburg ist bestimmt ein guter Standort für den Jobcenter der Zukunft. Wobei Hamburg wahrscheinlich die kleinsten Probleme hat gegenüber meiner Heimatstadt Bremen, wie ich sagen kann. Und freue mich erstmal, euch beide einzuladen, war für uns ein Riesengenuss. Also sonst hören wir ja zu immer und denken, jetzt würde ich gerne mal eine Frage stellen. Das war das Privileg, das wir heute hatten. Vielleicht sollten wir das nochmal wiederholen irgendwann.
Ja, herzlichen Dank euch.
Sehr gerne. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.